Und dieses Geld investiert er in einen ETF oder in ETFs. Ganz simpel. Kann auch ein bisschen Einzelwerte wie dies und jenes mal machen, aber nur mal in der Börse. Dann wird er eine Summe haben nach Abzug der Inflation, die zwischen 2 bis 3% liegt, die ihm ungefähr eine Summe auf heutiger Geldbasis von ungefähr 1 Million geben.
Optimismus ist keine Naivität, das ist der einzige Weg. Genau das sagt unser Gast Heiko Thieme heute auf dem Börsentag in Wien. Heiko, danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
Um gleich das an deinem Wort festzuhalten. Ich definiere es ja etwas anders. Ich rede nicht vom Optimismus, sondern der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. Und das ist die Ausgangsbasis für meinen Optimismus.
Ja, finde ich sehr gut. Du hast ein Leben hinter dir, du hast viel erlebt, in vielen verschiedenen Orten gelebt. Ich möchte gleich mal einsteigen. Was ist denn so kulturell der größte Unterschied zwischen deiner Zeit in New York, diese amerikanische Kultur und die deutsche Aktienkultur?
Gut, die Deutschen hatten keine Aktienkultur, muss man sagen. Wenn mein früherer Chef der Deutschen Bank, der Sprecher, Dr. Christian, sagte mir, als ich in der Deutschen Bank eintrat, 1979 war das der Fall, Aktien zu verkaufen in Deutschland wäre schwieriger als Steine klopfen. Man hatte ja immer das Gefühl in Deutschland, dass man von der politischen Ebene her gesehen, aber auch vom privaten Publikum her gesehen, die Börse als Spielcasino angesehen wurde und als ein Tummelplatz für die Reichen und Spekulanten. Und das ist aus meiner Sicht eine totale Fehleinschätzung. Das ist tatsächlich die Basis für jeden zum Vermögensaufbau bis hin zu seiner Pensionierung. Warum? Weil der Staat die Versprechung, die er dem Volk gemacht hat, nicht einhalten kann. Rein mathematisch gesehen, das geht nicht. Und das ist eine gewisse Entlarvung, nicht wahr, was der Staat hier einem vorgegaukelt hat. Und wir müssen mit dem fertig werden. Wir können den Staat nicht verklagen, das wäre sehr schwierig, davon kriegt man nichts. Aber wenn der Staat keine Vorkehrung für seine Pensionsverpflichtung vornimmt, und das mal mit Unternehmen vergleicht, die würden alle im Gefängnis sitzen. Denn du musst, wenn du Angestellte hast und machst einen Pensionsplan, muss der abgesichert sein mit dem laufenden Geschäft, was das Unternehmen hat, durch Rückstellung. Das hat der Staat nie gemacht. Damit entsteht ein Loch, auch die Riester-Rente, die theoretisch, klingt sich schön, praktisch überhaupt nichts dabei. Finanzinstitute konnten sich bereichern durch die Kosten, die sie dort eingefahren haben für sich. Was für den Kunden, für den Investor übrig blieb, war im Grunde Peanuts. Ich glaube, hier war ein Wort von der Deutschen Bank jetzt verwenden, nicht wahr? Und zwar sind tatsächlich, weil es zu geringe Summen sind, die wir dort haben. Und dabei ist die Lösung, darauf kommt es mir darauf an, so viel einfacher. Ich will dir ein Beispiel nennen. Wenn zum Beispiel jemand, ich trinke gerne eine Tasse Kaffee oder zwei. Wer also seine Tasse Kaffee bei Starbucks trinkt, das so an einem Kult macht, sozusagen, jeden Tag eine Tasse Kaffee trinkt, zahlt am Tag so deine 6 bis 8 € für die Tasse Kaffee. Erst muss er zum Weg hingehen, muss wieder Schlange stehen, wenn es ist, und dann wieder zurückgehen und so weiter. Ich schlage davor, dass jeder, der das tut, sollte das Kaffee trinken bei Starbucks. Nicht, dass ich was gegen Starbucks hätte, aber das kann er zu Hause gestalten. Ich offeriere dem künftigen Investor, den ich damit ansprechen will, sage, bitte, ich gebe dir doppelt so viel Kaffee und ich spare dir jeden Tag zwischen 5 bis 6 €. Du kannst also eine bessere Qualität auch noch, indem du dir den guten Nescafé auskaufst, nicht wahr, der also wirklich besser ist in der Qualität als Starbucks ist. Und hat den Umweg nicht zur Starbucks, nicht wahr, Filiale, wo er sich da schwanger schicken muss, einzukaufen. Wenn diese Summe 6 €, sagen wir mal, gespart wird, das addiert sich bei 365 Tagen auf ungefähr 2.000 €. So, wenn dieser Mensch mit 20 Jahren anfängt, statt Starbucks zu bedienen, den 2.000 € im Jahr zu geben, zu Hause 2 Tassen trinkt, nicht wahr, nach seinem Gusto, dann hat er 2.000 zum Ausgeben. Wenn er das nicht ausgibt, irgendwo im anderen Restaurant, sondern das an der Börse investiert durch die heutigen ETFs, Exchange-Fonds oder durch Zertifikate, was es immer gibt, da gibt es so viele Möglichkeiten, die wir vorher nie hatten. Das heißt, der Privatanleger hat eine ganze Aosa von Alternativen. Wenn er das tut, das regelmäßig macht bis zum 65. Lebensjahr, dann würde er, folgendes noch ein kleiner Zusatz, jedes weitere Jahr würde er dann diese Summe von 2.000 € um 100 € steigern. Nämlich seinem Alter gemäß, wer 20 ist, mal jetzt mal 100 genommen, nicht wahr, würde dann 2.000 € investieren. Bei 21 würde 21, bei 100 genommen, 2.100 € investieren. Bei 30 sind es 3.000, bei 40, 40.000 und so weiter. Der würde also insgesamt ungefähr 185.000 € investieren im Leben von 20 bis zum 65. Lebensjahr. Vielleicht sogar bis zum 70., weil wir älter werden und sollten auch nicht so früh in den Ruhestand treten. Wenn das der Fall ist und dieses Geld investiert er in einen ETF oder in ETFs, ganz simpel, kann auch ein bisschen Einzelwerte wie dies und jenes mal machen, aber nur mal in der Börse. Dann wird er eine Summe haben nach Abzug der Inflation, die zwischen 2-3% liegt, die ihm ungefähr eine Summe auf heutiger Geldbasis von ungefähr 1 Million geben. Und wenn er das in den Markt investiert, bringt er ungefähr beim DAX-Index seit 1988 sind das ungefähr knapp 9%. Nehmen wir mal 8%. Ich werde nicht zu optimistisch sein.
Ja.
Kriegst du 8% von 1 Million, kannst du selber ausrechnen. Wie viel ist das?
8% sind 8.000.
Nein, 8% von 1 Million.
Wie viel? 80.000, Entschuldigung.
80.000. Geteilt durch 12?
Geteilt durch 12 sind circa 6.000x.
6.500, mindestens bis maximal 7. Also auch 6.500. Jetzt die Frage, glaubst du, dass du auf heutiger Geldbasis mit 6.500 Euro durchaus gut leben kannst?
Hört sich gut an, ja.
Hört sich gut
ja.
an. Wenn das deine Frau auch noch macht, zufällig, oder Lebenspartnerin, wie immer man es nennen will, auch nochmal sie 6.500 dazu, dann habt ihr zusammen 13.000 Euro im Monat. Damit kann man auf der heutigen Basis sehr gut leben. Das ist die Antwort. Und du greifst nicht mehr dein Kapital an. Du nimmst ja nur die Rendite, die Einsparung, die jährlich dazu käme ab. Das heißt, hier ist eine Möglichkeit, ein permanentes Mobili zu kreieren, mit einer Art Selbstversorgung, die Problematik der Nichtversicherung oder keine Pension zu haben, selbst gestalten kann. So simpel ist Anlagestrategie.
Ja.
Und es gibt natürlich andere Formen noch, die es dabei gibt. Aber ich versuche hier mal die Dinge auf einen ganz simplen, nachvollziehbaren Punkt zu bringen.
Das finde ich gut.
Deswegen meine Empfehlung, Leute, ihr seid alt genug. Wie alt bist du jetzt?
29.
29, jetzt hast du den ersten 9 Jahre schon verpasst. Ich habe dich schon gespart, aber bitte. Ich
bin schon seit 29 Jahren investiert.
Ja.
Noch kein Jahr nicht investiert.
Tatsächlich?
Tatsächlich, ja.
Erzähl mal, wie du das gemacht hast.
Ich hatte Glück, weil meine Eltern in der Finanzdienstleistungsbranche sind und die haben Vorsparen für mich gemacht. Und mit 16, also vor 13 Jahren, habe ich selber übernommen, Fonds verkauft, in ETFs umgeschichtet, keep it simple, ne?
KISS-Prinzip, genau.
Genau, ja.
Was ist raus geworden? Erzähl doch mal jetzt, lass uns mal gleich deinen Zuhörern, das zu sagen, dann und Zuschauern, was ist daraus geworden?
Also ich würde sagen, mit dem Vorsparen bin ich bei knapp über 5% Rendite pro Jahr. Hat sich also sehr gelohnt. Meine Eltern haben mit 50 Euro angefangen, das war jetzt auch kein Riesenbetrag, ne? Und ich habe davon kein Geld rausgenommen, kein Auto gekauft, keine teuren Urlaube, keine Klamotten, sondern im Gegenteil, ab 16 dann angefangen zu investieren. Und
tut jetzt jedes Jahr wieder immer neues Geld rein und etwas leicht höhere Beträge.
Richtig, ja.
Das ist ein typisches Beispiel. Hätte ich gar nicht erläutern müssen. Ich gesagt, bitte schau ich an. Da kann man sagen, das ist die entscheidende Sache. Lukas hat das schon gemacht. Und das ist das, was ich also versuche auch in verschiedenen Arten meiner Präsentation, ob im Schriftlichen, ich habe über 10.000 Seiten über das Thema geschrieben, oder im Fernsehen oder bei Vorträgen zu sagen, also hier, es ist relativ einfach, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Du bist das Beispiel dafür.
Hat sich schon viel verändert. Du hast vorhin angesprochen, diese Aktienkultur in Deutschland, die gab es nicht. Ne? Mittlerweile, finde ich, wird die schon immer stärker. Man merkt es an so Börsentagen wie hier. Ne? Das Interesse ist da und auch die junge Zielgruppe oder jungen Menschen ziehen mit.
Weil die auch eines verstehen, du bist ja, und das erleichtert ja der Aktienmarkt, die Selbstbeteiligung an einem Unternehmen. Ja, wenn du eine Aktie hast, früher sagte ich mal, wenn du eine Aktie hast von Mercedes, dann gehört der Teil des Autos, was du auf der Straße siehst. Heute muss aber Mercedes sagen, du, Lenzen tun jetzt momentan nicht, werden machen eine Durststrecke durch. Aber generell, dir gehört ein Teil des Unternehmens, das ist der Besitzerstolz. Wenn man das langfristig projiziert, ist damit die Altersversorgung quasi eine Absicherung, eine Garantie. Und das sollte man jedem Deutschen mitteilen und sagen, verbring das Geld nicht irgendwo in der Bar, in einer Zähne, das kannst du auch tun, aber heb dir einen Sparplan auf, den du jeden Monat bedienst. Und damit hat man die richtige Lösung.
Aktuell sind so 20% der Deutschen in Aktien investiert. Bisschen mehr, ja. Sagen wir mal 30-40% der Deutschen, die haben die Mittel nicht, okay, und können nicht investieren. Wie schaffen wir es aber, die anderen 30-40% zu erreichen und ähnliche Aktionärsquoten wie in Amerika zu erzielen? Oder ist das eine Utopie in meinem Kopf?
Nein, die Utopie ist richtig. Das heißt, es ist keine Utopie, sondern eine tatsächliche Realität. Den Menschen dieses Thema immer wieder am Börsentagen und wo auch immer klar zu machen, spart etwas ab. Dann müssen wir uns unter dieser Gruppe zuwenden, die es nicht können. Warum? Weil deren Einkommensstruktur es ihnen nicht erlaubt, mehr zurückzuhalten, als sie verdienen. Sie geben das aus, was sie verdienen. Das heißt, sie sind am sogenannten Existenzminimum, obwohl es nicht vergleichbar ist mit den Schwellenländern. Die haben vielleicht weitaus niedrigeres Existenzminimum. Aber sie können leben, aber sie können nicht darauf aufbauen, was Neues tun. Und denen müsste dann tatsächlich die Gemeinschaft helfen, indem sie eben ein Sparprogramm für diese Menschen mit aufbaut. Das hatte mal Christian Lindner, ich war von der FDP, gesagt, ich hatte das schon etliche Jahre davor immer wieder gepredigt, ich sage, wenn ein Kind geboren wird in Deutschland, würde der Staat im Namen dieses Kindes, in einer Nummer versehen sozusagen, 10.000 Euro investieren. Und die 10.000 Euro in der Börse investieren, so ähnlich wie es der norwegische Staatsfonds tut. Und wenn man das macht, dann würde dieses Kind von vornherein mit diesen 10.000 Euro eine Summe haben, wenn die nichts anderes tut, nur diese 10.000 Euro verwalten lässt, wo sich schon ein Teil der von uns vorgestellten Millionen tatsächlich erwirtschaften kann. Und das wäre der richtige Baustein. Man könnte dann noch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn das Kind dann 30 bis 40 Jahre alt ist, dann sagen, pass mal auf, wir haben dir das Geld geschenkt, aber jetzt brauchen wir es wieder für die neuen Kinder. Du kannst jetzt weitermachen mit deinen eigenen Geldern. Wenn man das täte, also einen fließenden Übergang sogar hat, kann man diese Gelder wieder zurücknehmen, nämlich die Gelder, nur die 10.000 Euro, die man hatte, die sind mittlerweile ein Mehrfaches dessen wert sind, und lässt es dann weiterlaufen für die betreffende Person. Damit könnte man wirklich etwas in Gang setzen. Das ist keine Theorie, das ist eine praktikable Lösung. Ich suche immer wieder, in meinen Dienstjahren, nicht wahr, ich bin jetzt über 50 Jahren mit den Themen beschäftigt, Wirtschaft, Politik und Börse, eine klare, nachvollziehbare Lösung zu finden. Nichts Kompliziertes, nichts mit großartigen, nicht wahr, astronomischen Formeln, die man hat, nicht wahr, und wo man in die Astrophysik hineingehen muss, um da eine Aussage zu machen. Ein ganz normales Beteiligungsmodell zu haben, das beteilige mich an dem Erfolg eines Indexes oder einzelner Unternehmen.
Ist ja relativ easy eigentlich, du bringst es ja auch verständlich rüber. Ich habe auch Erfahrungen, wenn ich mit Freunden spreche, die nicht investieren. Ich erkläre denen das auch in einfachen Worten und dann habe ich das Gefühl, die denken, das ist ja viel zu einfach. Wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Also das, was der erzählt, kann ja gar nicht so sein, weil das ist ja hochkomplex. Da studieren ja Leute, um in diesen Beruf reinzugehen. Wie reagierst du auf so einen Einwand?
Ja, die haben nicht verstanden, was das System darstellt. Das System ist gar nicht so komplex und so kompliziert, sondern ich investiere einfach mit einem vordefinierten Betrag in die Unternehmen. Wenn es ein öffentliches Unternehmen ist, also ein notiertes Unternehmen ist, kann ich es als Aktie ja kaufen. Da brauche ich keine großen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Weil ich kaufe das Unternehmen, frage mich immer, wenn ich etwas kaufe, ist dieses Unternehmen fungibel? Das heißt, beziehungsweise hat es eine Bilanz oder ist es eine Geschäftsidee, die man nachvollziehen kann. Also hier und da mal Rückschläge geben kann, akzeptieren wir. Deswegen sollte man auch diversifizieren. Man sollte nicht alles, wie wir so schön sagen, in einen Korb legen, sondern möglichst breit streuen. Aber auch nicht zu breit streuen, dass man den Überblick verliert. Dann haben wir auf der einen Seite das Extreme, haben wir Warren Buffett, der mit ungefähr ein Dutzend Werte sein ganzes Vermögen aufgebaut hat. Damit immerhin hundertfacher Milliardär geworden ist. Und ich war sogar ein bisschen mehr als das. Das hat sich also gelohnt in gut 60 Jahren. Er fing nämlich an mit einer Pleite. Deswegen auch der Name Berkshire Hathaway, ist ein Unternehmen, was also nicht den Erfolg hatte. Deswegen hat er diesen Namen genommen, das ist meine Firma Berkshire Hathaway, immer daran zu erinnern, pass mal auf, es kann auch mal was schief gehen, was man macht. Und es gibt andere Personen heutzutage, die das ähnliche machen. Früher Trainee von mir, nicht wahr? Der mit mir Marathon gelaufen ist, bei mir im Büro, der Sekretär war und so fort. Jetzt ein Fonds hat seit über 12 Jahren im Jahr 25% plus kreiert, indem er in Handwerksbetriebe investiert, ihnen eine Struktur gibt, dem Handwerker jetzt die mühselige Arbeit einer Administration wegzunehmen, beziehungsweise zu strukturiert, dass er sagt, kann seine Arbeitszeit verschwinden, dann seinem Beruf nachzugehen als Handwerker. Läuft brillant. 25% pro Jahr ist mehr als das Doppelte dessen, was der DAX im Jahr bringt. Das sind sozusagen die Weltmeister und die Möglichkeiten, die man hat. Also es gibt so viele Dinge, die man haben kann. Aber noch einfach auf den Punkt gebracht, man kann mit einer Stunde im Jahr kann man sein ganzes Portfolio aufbauen und auch Selbstfahrermethodik laufen lassen. Wer ein bisschen mehr Spaß haben will und sich ein bisschen mehr interessiert, so wie beim Sport. Ich muss ja nicht jedes Tag, zum Beispiel jeden Sonntag mir die Tabelle beim DV am Deutschen Fußballbund anschauen. Wenn es einmal im Jahr reicht, wer ist Weltmeister, wer ist Meister geworden, reicht mir. Aber von sich jeder aussuchen, was er will, wie viel Zeit er verbringen will und wie viel er wirklich braucht. Eine Stunde im Jahr reichen aus, um deine Portfoliostruktur konstruktiv und effizient zu gestalten und dann im Jahr in der Möglichkeit zu liegen, zwischen 10 oder zwischen 6-12% zu erzielen. Das heißt, alle 7 Jahre, wenn man 10% schafft, verdoppelt man sein Kapital. Das ganz ruhig laufen lässt und nicht groß schreien oder beziehungsweise sich Gedanken machen, wenn man plötzlich mal ein Rücksetzer passiert. Das passiert immer wieder. Die Börse korrigiert zum Beispiel normalerweise jedes Jahr mal um 10%. Ich habe kein Problem. Haben wir jetzt gerade wieder erlebt. Also, was 10% beim DAX gesehen. Damit geht die Welt nicht unter.
Ja.
Beziehungsweise, wenn wir so eine Rückgänge sehen, dann ist das die Basis für eine neue Investition, die man machen kann. Also, es gibt enorm viele Chancen. Und du bist gerade im richtigen Alter, um das aufzubauen für dich selber. Und dann auch den Menschen, die du um dich sammelst, du siehst, um klar zu machen, Leute, hier, es gibt ein System der Selbstversorgung.
Ja, das ist ja total die Demokratisierung, ne? Wenn man Teil ist, Teilinhaber dieser Unternehmen. Ja, du hast gerade schon angesetzt, es gibt Rücksätze, es gibt auch mal Rückschläge, deswegen muss man diversifizieren. Bei dir ist mir in der Recherche besonders aufgefallen, dass du positiv bleibst und diese Ausstrahlung, die du hast. trotzdem, dass du in deiner Karriere, in deinem Leben auch Rückschläge hattest.
Oh ja.
Wie gehst du in den Momenten damit um? Weißt du, weil für einen Mensch, der jetzt was erlebt, das ist ja das Einzige, was zählt gerade. Und man fühlt sich dann ja oft eingedrückt, eingeengt, ja. Aber es ist ja, gehört dazu. Wie schaffst du es, cool zu bleiben in so Momenten und dich auch wieder zu fangen? Das ist.
Erstens, man muss an sich selbst glauben. Überzeugt sein, weil es gibt einen einzigen Menschen, den du im Leben kennenlernst. Besser als jeder andere. Wer ist das?
Man selber.
Richtig. Das heißt, wenn du lügst, du weißt, dass du lügst, die restliche Welt weiß es nicht, musst du das verarbeiten. Stell dir vor, Donald Trump, der also alle 45 Minuten mittlerweile lügt. Früher hat er alle 70 Minuten gelogen. Jetzt hat er seine Art der Lügen noch gesteigert. Das ist einfach Statistik, die andere Leute nachvollzogen haben. Also seine ersten Amtszeit in den 4 Jahren hat er über 33.000 Mal gelogen. Oder man sagt, die Unwahrheit erklären. Unwahrheit ist eine Lüge, okay? Jetzt hat er es geschafft, es auf knapp 50 Minuten zu erhöhen. Tag und Nacht. Wenn man das sich anschaut, muss er damit fertig werden. Er wird damit fertig, indem er als Psychopath nur an sich denkt und das alles andere interessiert. Aber wenn du jetzt ein normaler Mensch bist, du weißt, wenn du mal nicht die Wahrheit sagst, ob etwas schief geht, sich dem zu stellen, nicht wegzulaufen, da ich nur ignoriere es. Ignorieren ist falsch. Ich habe vieles erlebt, dass Leute einer Person, weil ich ein bisschen damals so ein Mensch bin, der auch gerne die Dinge direkt anspricht, nicht weil er der Meinung hat und nicht zurückhält, die dann in gewisse Neidkomplexe hatten. Ja, dass ich vielleicht ganz gut reden kann. Es kommt auch manche Leute stottern, nicht wahr, wenn die etwas erzählen und so fort. Aber das habe ich vielleicht von meinen Großvätern erlebt, die alle Pfarrer waren, in der Kirche immer gepredigt haben, da konnte keiner Zwischenrufe machen. Da kommt das vielleicht her. Aber kurzum, man muss seine Stärken, seine Schwächen kennen. Und wenn man mal plötzlich einen Rückschlag hat, wo man eben nicht das Ergebnis sieht, was man sich erwünscht hat, und dennoch damit fertig zu werden. Ich bin ja Marathonläufer. Ich habe nie die Ambition gehabt, nicht war der Erste zu sehen. Ich habe mit 53 Jahren angefangen, Marathon zu laufen. Aber ich habe jedes Mal den Marathon bis zum Ende gelaufen. Das ist entscheidend. Nicht zu überwinden, wenn man nicht mehr kann. Du schaffst es noch, das kannst du schaffen und so weiter. Und dies ist dann gewisser Aufbau der Person, die man entwickeln kann. Frage zurück. Wie werde ich mit Schieflagen fertig? A, erste Regel, eine Schieflage zuzugeben. Meistens wenn ich versuche, eine Schieflage zu vertuschen. Und wenn alle die Schieflage anschauen, nein, das stimmt ja nicht, wir haben nie was falsch gemacht. Es gibt keinen Menschen, der nie was falsch macht. Wir machen alle, ich würde mal alles ausdrücken, es sind die Fehler, die uns weiterbringen. Weil ich daraus gelernt habe, wenn ich es bewusst mache und nicht vertuscht habe, weil ich ihnen dann den Fehler wahrscheinlich nicht mehr machen werde. Aber wenn ich versuche, den Fehler zu ignorieren, dann mache ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal einen Fehler mache. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die meisten erfolgreichen Menschen, die du siehst, du kannst nimm mal irgendeine Person, die du bewunderst.
Egal wen, Cristiano Ronaldo. Ich war früher Fußballer, ich fand es toll, die Arbeitsmoral, die er hat.
Er hatte mehrfache Tiefphasen gehabt, wo er nicht den Ball ins Tor getroffen hat. Und würde damit fertig. Gutes Beispiel, was du bringst. Muss ich überwinden. Hat der an sich nicht gezweifelt. Ich muss mich verbessern. Ich muss das machen. Also zu nein, ich hatte nichts zu tun, wo man mal eine Meisterschaft verloren hat. Gibt's ja auch. Mhm. Im Sport kann man es immer wieder nachvollziehen und dann nicht aufzugeben. Mhm. Wenn du plötzlich sagst, ich bin nicht der Erste geworden, dann bin ich Nummer 2 oder Nummer 3, zu sagen, oh, jetzt höre ich auf. Nein. Weiterzumachen. Gutes Beispiel. Nimm mir ein zweites Beispiel. Außerhalb des Sportes.
Außerhalb des Sportes, unternehmerisch. Ja, Elon Musk finde ich schon stark. Wir hatten es auch gestern schon drüber.
Schaut euch mal, liebe Leute, schaut euch den Lukas mal bitte an. Weil gestern waren wir am Bundes, wie das Restaurant nochmal, das war die Rebhuhn, nicht?
Rebhuhn, ja.
Tolles Restaurant.
Super Schnitzel.
Und ich fand
toller Nachtisch.
Toller Nachtisch. Und auch, ich fand natürlich auch den Tafelspitz ausgezeichnet. Nette Atmosphäre, nette Gruppe.
Ja.
Als ich dich dort auf der anderen Seite sah mit deiner Lebensgefährtin, ich muss sagen, pass mal auf. Der sieht so ähnlich aus wie der Bruder von Elon Musk. Obwohl nicht immer so Beine hat.
Ja,
aber
ja.
Das ist ja kein Negativ. Aber jeder hat irgendwelche Vergleichbarkeiten.
Ja.
Und deswegen habe ich gesagt, guck mal, da ist Elon Musk Bruder, der da sitzt. Elon Musk ist ein Mensch, der grenzwertig ist.
Mhm.
Er ist ein Genie in vieler Hinsicht. Wenn man Genie so definiert, wenn einer eben das Leben schafft, legal über eine halbe Billion, ich meine, das sind 500 Milliarden, zum Schaffen, das ist schon sensationell. Das kommt fast an das heran, was Rockefeller damals hatte. Rockefeller hatte zwar nie Billionen, aber das waren früher noch andere Umrechnungen, weil die Inflation noch nicht so stark war. Mhm. Einer da eine Million hat dabei fürs Leben ausgesagt. Heute, wenn du eine Million hast, hast du genügend Taschengeld zum Ausgehen für ein langes Wochenende, wenn man so will. Kurzum, wenn man sich mal diese Verhältnisse sich anschaut, was er geschaffen hat, er hat eigentlich, das klingt jetzt ein bisschen ketzerisch, eigentlich wenig kreiert. Und die meisten Leute verwundern. Da war Tesla. Tesla gab es doch schon. Er hat nicht Tesla entwickelt. Er hat die Idee aufgegriffen. Sein Genie war eine existierende Idee zu verbessern. Genau, wenn man sich anguckt, nicht wahr? Wer ist der entscheidende Person, um dich mal zu testen in der Elektrizität? Wer wird da, kommt sofort in Gedanken hinein?
Der Name Tesla kommt sofort.
Nein, nicht einfach, in der Elektrizität, vom Auto weg. Ich gehe jetzt mal über 100 Jahre zurück.
Ich bin blank gerade.
Edison hat ja im Grunde genommen es nicht geschafft, Wechsel- und Gleichstrom zu erkennen, beziehungsweise zu erkennen, wer wichtiger ist. Mhm. Der Gleichstrom oder der Wechsel, er hat den Wechselstrom, mit dem Gleichstrom gehabt und sein Assistent hat den Wechselstrom dann gesehen. Das müssen wir machen. Nee, das stimmt nicht. Obwohl er in die falsche Richtung investiert hat, wurde er einer der erfolgreichsten, ich war Erfinder schlechthin im 19. Jahrhundert. Das heißt, es gibt auf der höchsten Ebene immer wieder Rückschläge und die Menschen lernen von den Rückschlägen. Nicht indem sie es verneinen, sondern sie verarbeiten und daraus das Entscheidende zu machen. Elon Musk hat viele Sachen mit seinen Röhren, die er bauen wollte, zwischen Los Angeles und San Francisco, weil das sind ein bisschen spinzige Sachen, die man dort hat. Aber dann seine Vorstellung, zum Mars zu fliegen, zu wohnen, ja, viel Glück, nicht wahr? Von dort, von hier bis dahin gehen, wir sind fast laut in der Woche, um aus der Kabine zu gehen oder aus dem Zelt rauszukommen, nicht wahr? Um da in dieser etwas unwirklichen Welt zu leben, wäre für mich total uninteressant. Aber das sind so eine Träume hatten oder Spinnereien, spielt ja keine Rolle. Nur Ideen zu haben ist wichtig. Wenn du Menschen fragst, wie stellst du die Zukunft vor? Wenn sie sagen, ich weiß gar nicht, keine Ambition hast. Und du hast Ambitionen, das ist das Entscheidende. Erhalte dir deine Ambitionen, versuche sie umzusetzen. Wenn du irgendwo einen Umweg findest oder ein Hindernis findest, dann musst du das Hindernis umgehen oder überwinden, um an den Erfolg als das Ziel zu kommen. Und wenn du merkst, die Zielrichtung, die du hattest, ist eigentlich eine Fehlvorstellung gewesen, dann verändere das Ziel, sich immer wieder der Realität zu stellen. Das wäre meine konkrete Empfehlung.
Ich danke dir für die Worte, ja, werde ich mir merken. Ja, bin ich dir sehr dankbar für. Vielleicht abschließend für unseren Zuschauer zu Hause, der noch nicht auf so einem Börsentag war. Warum lohnt es sich vielleicht, auf einen Börsentag zu gehen, in Austausch zu kommen mit Menschen wie dir und ganz vielen anderen Börsenexperten?
Ganz simple Antwort. Es ist kostenfrei. Ich fand ja auch, was kostet, was ist gar nicht. Man muss sich vorher anmelden und man wird inspiriert. Ob man sich jetzt inspirieren lässt, nicht dann im Einzelnen, aber man kriegt verschiedene Ideen. Wenn man sich alle Personen jetzt anguckt auf dem Wiener Börsentag, wollen die alle Millionäre werden? Vielleicht. Aber manche sind einfach neugierig, was gibt es Neues, um sich aktuell zu informieren. Die Möglichkeit hat, mit Personen, die man im Fernsehen sieht, die man auf anderen Darstellungen sieht, mal auf Tuchfühlung zu gehen, finde ich für unheimlich wichtig. Das offeriert natürlich eine Börse Wien auch, beziehungsweise hier die Börsentage. Und ich bin also jetzt in 2 Wochen in München bei den Börsentagen, aber vor 2 Wochen, ich war in 3 Wochen war ich in Frankfurt und danach nochmal in Düsseldorf. Da haben wir das war das Investmentseminar mit also Spekulationsinvestments, die wir hatten, nicht wahr? Und da kann man machen Optionen und nicht nur feste Anlagen oder Aktien, das kann man auch tun, um dieses ganze Spektrum zu nehmen. Und mich interessiert immer wieder in meinen Vorträgen, die ich ja nie vorbereite. Vorbereitet heißt, ich habe noch nie einen schriftlichen Vortrag gemacht.
Ja? Aber im Gehirn, in deinem Kopf hast du ja schon eine Idee.
Ich hatte einen Vortrag immer nur zweimal, nämlich einmal und nie wieder. Und wenn mich dann Leute fragen, oh, das war toll, was du gesagt hast, ich habe keine Ahnung, was ich vorhin gesagt habe, beziehungsweise ich habe so viele Dinge, die mich beschäftigen, dass ich auch jeden Tag mache ich ja in Instagram, nicht wahr? Eine Minuten-Sendung. Ich neige ja, wie man schon merkt, zum Monolog, nicht wahr? Aber kurzum, damit beschränke ich mich auf eine Minute Wirtschaft, Politik und Börse mit einer ganz konkreten Idee. Das seit 3 Jahren. Mittlerweile haben wir also 195.000 Follower, das ist also mehr als meine Kollegen sonst haben. Und die Message ist ganz simpel und einfach. Da wird auch nicht groß viele Fans gemacht. Ich bin ganz normal, eine rote Schale ist mein Markenzeichen und alles andere ist dann normal. Man nimmt Stellung zur aktuellen Tagessituation und dann sagt, hier ist ein Unternehmen, was mir aus verschiedenen Punkten gefällt, ohne Garantieschein. Manche Ergebnisse sind spektakulär, manche mittelmäßig, aber im Endeffekt lohnt es sich für jeden Einzelnen, sich das anzuschauen. Und das mache ich weiter. Mit 82, habe ich neulich gesagt, als ich im letzten Jahr 82 wurde, jetzt ist die Hälfte meines Lebens vorbei. Da sagen die Heiko-Team, wir sind fantastisch. Die Hälfte soll vorbei sein für mich. Ja, Leute, aber ich bin als rationeller Optimist mir bewusst, dass die zweite Hälfte meines Lebens dramatisch kürzer sein muss. Und somit kriege ich mir der Optimist durch den Zirkel wieder voll und ganz hinzu. Nicht, dass ich 164 Jahre alt werden will, aber was immer der Rest des Lebens mir noch beschert, ich will es voll ausschöpfen, voll genießen, mich meinen Familien, die Kinder und meiner Frau widmen, meinen Freunden ebenfalls und mich auch von der Umwelt inspirieren zu lassen. Und ich halte nicht zurück, mit kritischen und mit, sagen wir mal, projizierbaren Prognosen mich zu unterhalten, die Menschen auch zu inspirieren. Und die Welt, wo ich es in einem Satz sage, ich habe keinerlei Angst vor der Zukunft meiner Enkel. Nicht an ihnen, es zu gestalten, aber trotz eines Putins, trotz eines Trumps, trotz, ich war verschiedene andere Personen, um jeden zu nennen, die gefährlich sein könnten, wird die Welt sich weiterentwickeln. Denn die Alternative für uns ist die, dass wir alles nicht mehr schaffen. Dass wir einen totalen atomaren Krieg haben. Wenn Leute mich fragen, hast du keine Angst vor dem Atomkrieg? Ich sage, warum soll ich Angst haben? Wenn es passiert, sind wir nicht mehr da. Aber Pech gehabt. Kann sich keiner mehr beschweren. Aber bevor es passiert, kann ich alles tun, dass es nicht passiert. Und das ist meines Erachtens eine positive Einstellung.
Wer ähnlich wie ich dem Heiko einfach gern zuhört, das Instagram-Profil von ihm ist in der Beschreibung verlinkt. Heiko, ich danke dir für deine Zeit. Jedenfalls.
Und war viel Glück mal dir.
Ja. Danke.
Und spare weiter in der Börse und viel Erfolg.
Auf jeden Fall.
Schreib mir, wenn du die erste Million verdient hast.
Ich schreibe dir. Okay. Danke dir für deine Zeit.
Danke. Ciao.